Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Wenn ich Cornwall sage, dann denken viele an Rosamunde Pilcher. Dort spielen die Romane der britischen Schriftstellerin und eben auch die entsprechenden Filme, die wir im deutschen Fernsehen sehen können. Dass Cornwall mehr zu bieten hat als grüne Hügel und schöne Strände, das hat unser Autor Philipp Landau in den letzten Wochen eindrucksvoll im Sonntagsspaziergang demonstriert in unserer Cornwall-Reihe. Heute im dritten Teil geht es vor allem um die junge, hippe Musikszene Cornwalls.
Als ich am späten Abend durch die kleine Stadt Falmouth in Cornwall spaziere, höre ich laute elektronische Musik. Irgendwo muss hier ein Club sein. Ich merke, die elektronische Musik kommt aus einer Kirche. Dort, wo normalerweise die Predigt gehalten wird, dreht der französische Komponist Jan Tiersen an den Reglern und beschallt die ca. 300 Zuhörer, die zwischen den Kirchenbänken tanzen. Nach dem Konzert stehen viele der Besucher noch vor der Kirche, trinken ihr Bier zu Ende oder rauchen noch eine. Wie Sarah, die mit ihren Freundinnen zusammensteht.
Ich bin aus Westirland und bin hierher gezogen, weil hier einem was geboten wird. Es ist zwar ländlich, aber ein wunderschöner Ort. Außerdem ist die Verbindung nach London gut.
Am nächsten Morgen will ich mir noch einmal die Kirche ansehen. Alles wirkt, als hätte hier nie etwas anderes als Messen und Predigten stattgefunden. Ich merke, dass sich die Kirche King Charles the Martyr direkt im Hafen des 22.000 Einwohnerstädtchens Falmouth befindet. Und, was mir am vorherigen Abend nicht aufgefallen ist, wie viele Möwen es hier gibt. Besonders wohl fühlen sie sich auf den Dächern der Häuser direkt im Hafen. Hier haben sie einen guten Ausblick auf die vielen Touristen, die entlang des Hafens schlendern und manchmal Pommes oder ein Pasty, eine für die Region typische Teigtasche, achtlos in ihrer Hand halten. Zack, und schon hat eine Möwe im Vorbeiflug das Essen den Touristen aus der Hand gemopst.
Wir stehen hier an einem Ort, an dem viele Menschen eine große Reise begonnen und sie auch wieder beendet haben. Zum Beispiel Charles Darwin und seine Reise zu den Galapagos-Inseln. Auf dieser Expedition hat er sein Werk Die Entstehung der Arten geschrieben.
Miles Carden ist der Geschäftsführer des Hafens in Falmouth. Der offizielle Hafen erstreckt sich über 2,5 Quadratkilometer, mehr oder weniger entlang der ganzen Südküste Cornwalls.
Alles, was du dir nur an Schiffsarten vorstellen kannst, haben wir hier. Da sind die ganz kleinen Boote wie Stand-up-Paddleboards oder Kajaks. Dann natürlich Motorboote wie Jetskis. Große bis zu 20 Meter lange Yachten. Und auch Handelsschiffe. Große 370 Meter lange Frachter. Auch Kreuzfahrtschiffe und Öltanker. Und wir sind zwar kein militärischer Hafen, denn der Hafen ist in privater Hand, aber dadurch, dass wir strategisch im Westen von Großbritannien so gut liegen, machen auch Kriegsschiffe bei uns Halt, um die Crew zu wechseln.
Miles war bis vor 2 Jahren noch der Manager des kleinen Flughafens im 40 Kilometer entfernten Newquay an der nördlichen Küste Cornwalls. Jetzt ist er froh, wieder an seinem Sehnsuchtsort zu arbeiten.
Ich habe hier mein Leben lang gelebt, weißt du. Hier kann man unglaublich gut segeln. Ich bin in diesem Hafen schon als 8-Jähriger mit einer kleinen Jolle gesegelt.
Der Hafen von Falmouth liegt in einer großen Bucht, die strategisch für das britische Empire von großem Wert war.
Hauptsächlich wegen des Winds. Der steht ungünstig, wenn du den englischen Kanal hoch Richtung Southampton oder London segeln möchtest. Es kann sein, dass du dafür 10 Tage brauchst. Es ist schneller, hierher zu segeln und dann mit dem Pferd oder Zug nach London weiterzureisen.
Von hier wurde das Kupfer und Zinn aus den Minen Cornwalls in die Welt verschifft. Ein Großteil des Schiffsverkehrs zwischen den Kolonien des britischen Empires lief über Falmouth. Dabei hat der Hafen auch etwas Tückisches. Boote, egal ob mit Segel oder Motor, die vom Atlantik herkommen, laufen Gefahr, von Strömung und Wind gegen die Felsküste gedrückt zu werden und zu zerschellen. Viele Untiefen gibt es entlang der Küste. Die wichtigste Aufgabe des Hafens ist heute immer noch, größere Schiffe mit Lotsenbooten in den sicheren Hafen einzuweisen. Der Hafen von Falmouth ist der 3. tiefste natürliche Hafen der Welt.
Tatsächlich ist das Hafenbecken eine riesige Schlucht, die in der Eiszeit geformt wurde. Wir haben eine Wassertiefe von 50 Metern in der ganzen Bucht und direkt an der Pier sind es 30 Meter.
Miles und ich unterhalten uns noch ein wenig, bevor er wieder zurück in sein Büro muss. Ich schlendere noch ein bisschen entlang des Hafens und lande nach wenigen Schritten wieder vor der Kirche aus der vergangenen Nacht. Im Gespräch mit einer Kirchenmitarbeiterin bekomme ich heraus, dass der Veranstalter des gestrigen Konzerts direkt gegenüber ist, die Cornish Bank, ein großes Bankgebäude aus dem 19. Jahrhundert. Die Bankschalter mussten einer Bühne und langen Bar weichen. Auf einem Hocker sitzt William Greenham, einer der beiden Betreiber der Cornish Bank. Er erzählt, dass die Idee, die Kirche auch als Veranstaltungsort zu nutzen, Zufall war.
Wir konnten einmal eins unserer Konzerte nicht stattfinden lassen und dann haben wir einfach drüben bei der Kirche nachgefragt. Habt ihr Lust, das zu machen? Und der Zuständige für die Kirche ist ein Pianist und der so, na klar. Und darauf wir so, wow, was für eine positive Einstellung der hat. Über die letzten Monate haben wir ihm dann immer wieder Gigs angeboten.
Nicht nur die Kirche kam Will entgegen, sondern der Kirche kam die Anfrage ebenfalls sehr gelegen.
50% of their model of what they're trying to do there is to teach people the word of God.
Ganz offensichtlich versuchen die, das Wort Gottes zu verbreiten. Aber der Typ meinte, die anderen 50% ihrer Arbeit besteht darin, Menschen irgendwie in die Kirche zu bekommen. Und da kommen wir ins Spiel. Wir sind eine Mischung aus Atheisten, Spiritualisten und was weiß ich, was wir noch alles sind. Aber weißt du, sie akzeptieren uns so, wie wir sind und das ist schön.
Dabei war die Akzeptanz, dass in das ehemalige Bankgebäude ein Konzertveranstalter zieht, zu Beginn auch eher einem Zufall und Glück geschuldet.
Was Falmouth wirklich dringend gebraucht hat, war ein Veranstaltungsort unserer Größe. Und wenn es nicht Covid gegeben hätte, dann hätten wir auch keine Chance gehabt, dass sich der Besitzer für uns entscheidet. Aber er war verzweifelt.
In Cornwall gibt es zwar große Surf- und Musikfestivals, die nächste kleinere Veranstaltungsgröße ist aber ein Pub. Wills Ziel ist es, etwas dazwischen zu bieten. Dabei kommt die Pandemie Will und seinem Geschäftspartner entgegen. Denn in Großbritannien sind alle Geschäfte, Bars und Restaurants geschlossen und niemand möchte ein altes, leerstehendes Bankgebäude kaufen. Darin sieht Will die Chance. Sie überzeugen den Besitzer, ihnen das Gebäude zu überlassen.
Nachdem wir den Vertrag unterschrieben haben, hat der Besitzer ein weiteres Angebot von einer großen Modekette bekommen. Und die Kette hat uns sogar viel Geld geboten, um uns aus dem Vertrag zu kaufen. Das war direkt 6 Monate, nachdem wir das Gebäude übernommen hatten. Aber die Chance, hier etwas mit Live-Musik zu machen, ich meine, zu einer Zeit, als es keine Hoffnung für Live-Musik gab, da haben wir die Gelegenheit ergriffen.
Doch bevor die ersten Bands die Cornish Bank rocken können, muss die Corona-Pandemie und die zahlreichen Lockdowns mit einem Ersatzkonzept überstanden werden. Will nutzt den großen Hauptraum, wo einst die Bankschalter standen, als Markthalle. Mit dem Ende der Pandemie wird dann eine große Bühne installiert, die seitdem das Herzstück des Raums bildet.
Siehst du diese Stahltüren an den Fenstern? Die wiegen 2 Tonnen. Diese alten großen Glasfenster der Bank haben nämlich wie eine Drum zum Beat vibriert und draußen war es dementsprechend laut. Wir wollten es also so bauen, dass wir je nach Bedarf die Fenster offen haben konnten und wenn ein Konzert ist, dass wir die Stahltüren zuklappen können und wir nicht die ganze Nachbarschaft beschallen.
So it's basically a revolving wall we had to build.
Will erzählt, er wolle große, bekannte Künstler nach Falmouth bringen, aber auch den eigenen Musikern eine Bühne bieten. Das Angebot reicht quer durch alle Musikgenres, bis hin zu eher experimentellen Künstlern.
Als wir damit angefangen haben, dachten wir, so 1 bis 2 Mal die Woche werden wir Konzerte haben. Aber weil die ganzen Studenten hier sind, haben wir viel öfter Konzerte. Das ist echt cool für eine kleine Stadt wie diese.
It's viable, just about.
Das Publikum in den 22.000 Einwohnerstädtchen gibt es. Falmouth hat 2 Universitäten und damit junges Publikum für die Cornish Bank. Eine der Universitäten bietet auch einen Studienzweig für Popmusik. Will möchte mit der Cornish Bank eine Inspiration sein. Er bietet für lokale Musiker und Studenten ein Programm an, bei dem sie die Räumlichkeiten 2 Wochen lang nutzen dürfen und am Ende ein Konzert als Vorband einer bekannteren Band spielen dürfen.
You are welcome here. This is your stage.
Ihr seid hier willkommen. Hier habt ihr eine Bühne.
But by the way,
aber übrigens, ihr werdet hier auch echt abgefahrenes Zeug hören. Musik, die euren Horizont erweitern wird.
Will führt mich in den Keller, wo sich der alte Tresorraum befindet. Meterdicke Wände, ideal, um sich musikalisch auszutoben.
Gerade wird hier ein Workshop gehalten, aber normalerweise ist das der Bandraum, wo man 1 bis 2 Wochen üben kann, bevor es nach oben auf die Bühne für ein Konzert geht.
Will führt mich an den Hintereingang des Kellers. Hier gibt es eine Plattform, die direkt am Hafen liegt. Es wird gehämmert und geschraubt. In Kürze soll noch eine Bar eröffnet werden. Trotz großem Zuspruch aus der Bevölkerung hat die Cornish Bank finanziell zu kämpfen. Es gibt wie im restlichen England keine staatliche Kunstförderung für Musik und die wirtschaftliche Lage würde ihren Teil beitragen, erklärt Will. Die neu eingerichtete Bar soll helfen, dass zumindest jeden Abend Bier verkauft wird und ein paar 100 Pfund eingenommen werden. Ob er es rückblickend noch einmal getan hätte oder lieber das Geld von der Modekette genommen hätte, will ich von Will wissen.
Wenn ich so zurückblicke, dann muss ich immer lachen. Denn weißt du, die Kette hat uns keine genaue Summe genannt, mit der sie uns rauskaufen wollte. Aber es sei für mich eine lebensverändernd hohe Summe. Aber nein, ich hätte es auf jeden Fall wieder getan.
Als ich weiter durch das kleine Städtchen streune, entdecke ich, dass hinter der Kirche auch ein kleiner Friedhof angelegt ist. Manche Grabsteine kann ich fast nicht mehr erkennen, weil sie so zugewachsen sind. Ein bisschen verwunschen sehen der Friedhof und die anliegenden Gebäude aus, fast wie in einem Märchen oder einer Geistergeschichte. Tatsächlich gibt es in der kornischen Kultur eine Fülle solcher Geschichten. Mal spukt es in alten Anwesen, mal in verlassenen Bergbauminen entlang der Küste oder es gibt ein Geisterschiff. Die Affinität zu Geistergeschichten merke ich in der Altstadt von Falmouth an den Auslagen der Buchläden. Ein Buch über Geistergeschichten darf in keiner fehlen. In der Bücherei Bookseller sitzen Joe Parsons und Mary McNeil. Sie haben vor kurzem einen Sammelband über Geistergeschichten aus Cornwall geschrieben. Ron Johns ist der Besitzer des Booksellers und Herausgeber der Geistergeschichten von Joe und Mary. Gemein haben die drei nicht nur Geistergeschichten, sondern dass sie alle eine Erstausgabe der Muschelsucher, der Shell Seekers, besitzen. Es war das erste erfolgreiche Buch von Rosamunde Pilcher, die bis dato unter dem Pseudonym Jane Fraser bereits Kurzgeschichten und Bücher veröffentlicht hatte.
Ich glaube, sie hatte bis zu den Shell Seekers schon 40 Bücher veröffentlicht und nichts war erfolgreich. Da ich ein Herausgeber bin, habe ich mich damals einfach nur darüber gefreut, dass sie ein Buch geschrieben hat, das in Cornwall spielt. Aber wir hätten auf keinen Fall erwartet, dass das Buch so einschlägt. Es ist das perfekte Buch für den Sommerurlaub in Cornwall.
Schon das Cover lädt zum idyllischen Strandurlaub in Cornwall ein. Zu sehen sind 3 Kinder in Sommerkleidern, die am Strand spielen.
Ich glaube, das Buch stellt die Idealversion von Cornwall dar. Man denkt sich, hier will ich Urlaub machen.
Ron hatte 2012 sogar das Vergnügen, die mittlerweile verstorbene Rosamunde Pilcher persönlich kennenzulernen, als sie ihr letztes Buch in seinem Buchladen vorstellt.
Ich hatte ein bisschen Angst vor der Begegnung, denn sie war schon älter und man hatte lange nichts mehr von ihr gehört und dann plötzlich schreibt sie ein neues Buch und ich werde gefragt, ob ich nicht eine Buchpräsentation machen möchte. Als sie dann hier war, war sie zwar warmherzig, aber auch, naja, sagen wir, praktisch. In meinem Laden standen 200 Leute und angesichts dessen hat sie versucht, jedem ein bisschen Zeit zu schenken. So hat sie 2 Stunden lang Autogramme gegeben und ich durfte ihr auch die Hand schütteln und ein paar Worte wechseln. Das war's aber auch schon. Weißt du, wenn man seine Idole trifft, ist das meistens nicht so großartig, wie man sich das ausmalt.
Ähnlich würde es sich auch mit der Grafschaft Cornwall verhalten, meint die Autorin Mary. So wie es Rosamunde Pilcher beschrieben hat, würde es nicht ganz der Wahrheit entsprechen.
That isn't what Pilcher's talking about.
Sie hat über die wohlhabenden Städtchen um St. Ives an der Küste geschrieben. Dort sind die Leute wesentlich vermögender als im Landesinneren, wo es viel mehr Armut gibt. Von dem völlig überteuerten Wohnungsmarkt gar nicht zu sprechen. Nein, darüber hat Pilcher nicht geschrieben.
So hätte sie keine Bücher und auch nicht Cornwall verkaufen können.
Nein, das hätte sich nicht verkauft.
Mit ihrem Schreibstil und ihren Geschichten wird Pilcher zu einer der meistverkauften Autorinnen der Welt. Über 60 Millionen Mal verkauften sich ihre Bücher. Ihre Geschichten spielen in malerischen Gegenden Cornwalls und ihre Protagonistinnen leben meist zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als das britische Empire noch existiert. Inhaltlich dreht sich alles um Liebe, Sex und Familie.
Das ist ja genau das Reizvolle, wenn man jünger ist und solche Bücher liest. Man kann von Dingen lesen, über die sonst niemand spricht. Als Teenagerin fand ich Bücher, je schmutziger, desto besser.
Auf keinen Fall sei das aber so zu verstehen, als hätte Pilcher lediglich Schnulzenromane ohne Tiefgang geschrieben, wirft Mary ein.
Rosamunde Pilcher hat die Fähigkeit, lebensbejahende Charaktere zu erfinden. Was ich damit meine, wenn man zum Beispiel Kinder hat und die älter werden, dann laufen die Dinge nicht immer glatt. Manchmal gibt es Verluste oder Krankheiten in der Familie. Pilcher gibt dir das Gefühl, dass du nicht allein bist.
Und Joe ergänzt,
ich habe gewisse Bücher von ihr gelesen, als ich jünger war. Und als ich älter wurde, habe ich sie noch einmal gelesen. Und mich haben die Geschichten auf ganz andere Weise berührt.
Und obwohl sie meist über wohlsituierte Frauen schreibt, geht es in ihren Geschichten nicht um Materialismus und Oberflächlichkeiten, sondern immer um die Familie. Das ist ihre Grundaussage, der Familienzusammenhalt. Aber ich glaube, seit 1987, als sie ihre Bücher geschrieben hat, ist alles oberflächlicher geworden, oder?
Die Leistung von Rosamunde Pilcher sei es gewesen, so sind sich alle drei am Tisch einig, eine ganze Generation von Frauen zu ermutigen, über Themen zu schreiben, mit denen sich Frauen auch beschäftigen. Und sie hat Cornwall eine Flut an deutschen Touristen beschert.
Wir haben immer deutsche Touristen gehabt. Die haben gefragt, in welchem Ort Rosamunde Pilcher denn gelebt hat. Dann grinse ich und sage, Schottland. Es ist wahr, sie hat in Dundee gelebt.
Ich habe mal in der Burg St. Maur's Castle gearbeitet. Einer der Drehorte für die Pilcher-Filme. Da kamen immer Busladungen voller deutscher Touristen, um sich die Burg und andere Drehorte anzusehen.
Trotzdem, beschweren würde sich keiner von ihnen über die Touristen.
Schickt uns ruhig weiter Touristen.
Und wir verkaufen ihnen dann die Bücher.
Ich ziehe weiter durch die Altstadt von Falmouth und merke, dass viele der Ladenbesitzer relativ junge Leute sind. Vor allem erstaunt mich die Anzahl der Cafés, die es in dem kleinen Ort gibt. Eine Cafébetreiberin ist Grace Sherwood. Sie kommt eigentlich aus einer kleinen Stadt nördlich von London und ist erst vor kurzem mit ihrem Freund Jake nach Falmouth gezogen und möchte sich einen Traum erfüllen.
Wir wollten wo leben, wo es schön ist, wo man an den Strand gehen kann, surfen oder schwimmen gehen kann. In Großbritannien ist da nur dieser Ort in Frage gekommen. Ursprünglich wollten wir nach Newquay, aber dann haben wir das Geschäft hier gefunden.
Die beiden haben aus einem ehemaligen Bekleidungsgeschäft ein Café gemacht.
Von hier können wir unser Geschäft auch erweitern. Wir haben nämlich einen kleinen Raum noch oberhalb des Cafés, wo wir Kaffee rösten und verkaufen können. Im Sommer läuft der Laden ganz gut, aber im Winter könnte hier mehr los sein.
Ich trinke meinen Kaffee aus und laufe weiter. Eine Verabredung habe ich heute noch. Am Campus der Universität in Falmouth treffe ich mich mit Duncan Cameron. Er arbeitet als Illustrator und Künstler, baut beispielsweise Skulpturen aus versunkenen Schiffsteilen. Daneben lehrt er auch an der Universität und leitet die beiden Einstiegssemester der Studenten, in denen sie sich entscheiden können, welcher der Studiengänge sie am meisten interessiert. Grafikdesign, Schauspiel, Fotografie, sogar ein Fach für die Entwicklung von Computerspielen gibt es hier an der Universität. In den ganzen schönen Häusern um uns herum haben mal die Kapitäne der Handelsschiffe gewohnt. Deswegen ist der Garten des Campus auch übersät mit diesen wunderschönen tropischen Pflanzen. Viele davon wurden von den Handelsfahrten aus der ganzen Welt mitgebracht. Das war der ursprüngliche Zweck dieser Gebäude, bevor es eine Kunstakademie wurde. Der Campus verteilt sich auf mehrere alte Gebäude, die inmitten eines, man könnte sagen, englischen Gartens mit tropischen Pflanzen stehen. Ein paar von ihnen stehen hier schon seit über 200 Jahren. Bananenbäume, Bambus, Palmen und Mahagoni wachsen hier. Der Golfstrom sorgt für warme Temperaturen das ganze Jahr über und Niederschlag gibt es auch genug. Dann biegt Duncan um eine Ecke des Campus und geht in eine Art Garage, die an ein Gebäude gebaut wurde.
So when I'm working with students in the drawing studio,
wenn wir Arbeiten machen, die eine Sauerei sind, dann gehen wir hier raus. Wenn wir zum Beispiel mit Gips arbeiten. Oder vor kurzem haben wir mit dieser Skulptur angefangen, die wir mit Weide flechten. Das wird mal ein Riesenhai.
Vor uns steht ein 5 Meter langes Gerippe, das noch gefüllt werden muss. Aber es sieht dem Original, dem 10 Meter langen Riesenhai, schon sehr ähnlich.
Die leben in allen Weltmeeren, aber die im Atlantik leben, ziehen im Frühjahr Richtung Schottische See und noch weiter nördlich. Dabei kommen sie auch an Cornwall vorbei. Ich bin schon ein paar Mal mit ihnen geschwommen. Sie ernähren sich von Plankton, wie Wale. Sie sind komplett ungefährlich, aber sie sind immer noch ein riesiger Hai. Und im Winter schwimmen sie dann wieder in den Atlantik.
Ein paar Schritte weiter stehen zwei Studentinnen auf einem kleinen Platz des Campus und bauen an etwas, das aussieht wie eine Büste. Auch einen Studienzweig für die Maske bei Film und Theater gibt es in Falmouth.
So Raina, this is kind of like a monster sculpture.
Das wird eine Art Monstermaske, die mache ich für einen Freund, der sie tragen wird.
Die beiden Studentinnen kommen aus Indien und haben sich entschieden, das einjährige Masterstudium in Cornwall in Maskenbild zu belegen.
It's very peaceful, comfortable. The people are very nice here.
Es ist echt schön hier und die Menschen sind sehr freundlich. Uns geht's gut hier. Wir haben uns wegen Neil Gotten entschieden, das Studium hier zu machen. Er gilt als der Gründervater der modernen Maskenbildnerei in Europa. Er ist also ziemlich berühmt. Außerdem wird dieses Studium weltweit nicht so oft angeboten.
Neil Gorton ist der Leiter des Studienzweigs und wurde bekannt mit den Millennium FX Studios, die für Filme, Animationen und Spezialeffekte erstellen. Wie die beiden Studentinnen zieht es jedes Jahr tausende Studenten aus der ganzen Welt nach Falmouth für einen der außergewöhnlichen Studiengänge. Auf eine Einwohnerzahl von knapp 22.000 Menschen kommen 7.000 Studenten. Für Duncan sind sie eine Bereicherung für die wirtschaftlich sehr schwache Grafschaft Cornwall.
Im Sommer, wenn alle Studenten weg sind, explodiert der Tourismus hier förmlich. Wenn die Touristen dann weg sind, kommen die Studenten wieder. Das hilft der Wirtschaft enorm.
Wir lassen die beiden in Ruhe weiterarbeiten. Cameron will mir noch zeigen, wie nah der Campus am Meer liegt und was er mit dem nachgebauten Riesenhai vorhat. Wir verlassen den Campus, gehen keine 50 Meter und sind schon am Strand, der Gilly Beach genannt wird.
Den Hai werden wir am Tag des Paddle Out mit einer großen Parade vom Campus an den Gilly Beach bringen. Der Paddle Out ist ein Event einmal im Jahr, den die Organisation Surfers Against Sewage ins Leben gerufen hat. Jeder, der ein Surfboard, Stand-up Paddle oder sonst einen schwimmenden Untersatz hat, schwimmt mit uns ein Stück weit ins Meer hinaus. Das ist eine Protestaktion, bei der es darum geht, dass wir gegen die Verschmutzung der Meere sind. Wir wollen, dass das Meer sauber ist.
Ein wenig verträumt sieht Duncan aufs Meer hinaus und dann meint er zu mir:
In meiner 20-minütigen Kaffeepause kann ich hier runter zum Strand gehen, meine Füße ins Wasser halten, mich ein wenig sammeln und wieder zum Unterricht zurückkehren. So nah ist das hier. Für mich gibt es keinen besseren Ort zum Leben.
For me, today, now, this is where I want to be.